Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Vorpass ist wieder am Start. Hui. Neue Woche, neues Glück. Big G, du hattest am Wochenende deinen Saisonauftakt, wenn ich das richtig gesehen habe, und zu Hause gegen Köln, soweit ich mich erinnern kann. Wie war es für dich? Wie fühlst du dich? Wie lange hast du gespielt? Wie ist es mit über 40 immer noch auf dem Level zu spielen?
Wie war es für mich? Absolut beschissen. Wie lange habe ich gespielt? 40, 45 Minuten, obwohl das nicht ganz stimmt, weil von den 40, 45 Minuten hatte ich 10 Minuten Zwangspause in der 16. Minute, weil ich zu hoch getackelt habe. Ja, absoluter Katastrophentag. Für mich persönlich, wir wurden im Scrum bis zum Mond und zurückgeschoben, beziehungsweise bis zum Mars wahrscheinlich. Ein Versuch hat Köln sogar gelegt, indem sie uns auf unserer eigenen 5-Meter-Linie in unser Mahlfeld geschoben haben. Ja, das war jetzt nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben 19:24 verloren, Defensivbonuspunkt mitgenommen. Köln wird sich wahrscheinlich fragen, warum haben wir das Spiel nicht mit 30, 40 Punkten gewonnen? Tja, wir haben 4 gelbe Karten bekommen.
Uff. Das ist schwer zu erklären. 4 gelbe Karten. Also ja. Disziplin auf jeden Fall ein Thema bei euch.
Ja, schon immer gewesen. High Tackles und ja, abhaken. Ja, schade. Also wie gesagt, beschissener Tag im Scrum. Ich bin froh, dass ich mich nicht verletzt habe, mir nicht die Achillessehne abgerissen habe. Ich meine, mein letztes richtiges Spiel ist eigentlich November, Oktober 23, also 2023 her. Weil in dem Spiel gegen HRK im März 24 habe ich ja nur 2 Minuten gespielt, bis ich dann im Scrum mir die Achillessehne abgerissen habe. Von daher, ja, mal, ich meine, mit 96 Kilo als Loosehead-Prop, ohne jetzt groß an Kraft gearbeitet zu haben und mit 5-6 Trainingssessions ist es einfach nicht genug, um den ersten Bundesliga-Absteiger da im Scrum mitzuhalten. Da aber können wir noch gleich nochmal drauf eingehen, aber ja, Scrum und Props und Technik und Kraft und Zusammenarbeit, das wird einiges ausmachen in den ersten 2 Bundesligen diese Saison. Vor allem, wenn es ein paar mehr Spiele gibt, ein paar mehr Spiele auf höherem Niveau. Ich habe es, glaube ich, auch sogar in irgendeinem Instagram- oder Facebook-Kommentar gelesen, beim Frankfurt-Hannover-Spiel, was irgendwie 70 oder 68-3 ausgegangen ist. Das wird für einige Teams eine sehr lange Saison. Und wenn man kein gutes Scrum hat und nicht genügend Props, die da mithalten können, die dann vielleicht auch noch ausfallen, dann wird das eine sehr taffe, harte Season. Also sowohl für einige Erstligateams als auch für einige Zweitligateams. Ja. Habe auch bei Frankfurt 88 gesehen im Insta-Feed. Sorry, das war jetzt ein bisschen abschweifen. Die haben irgendeinen neuen Prop. Der kommt von Ealing Trailfinders, 32 Jahre alt oder so, wurde der vorher gespielt. Carcassonne, Paris, Newcastle und sonst wo. Und ich dachte mir so, hui, wenn das Level ist in der ersten Liga vom Spitzenreiter, dann frage ich mich, wie werden da die anderen Mannschaften Prop und Lock und Hooker mäßig mithalten können. Naja, also, wie gesagt, scheiß Tag. Mund abwischen, weitermachen. Ja.
Wie geht ihr damit um? Weil, wenn ich das auch richtig gesehen hatte, einige von euren Coaches sind ja selbst Spieler, oder? Ihr habt Spieler, Trainer alle gleichzeitig, wenn es richtig ist. Ja. Also wie funktioniert das überhaupt? Also jetzt organisatorisch, also wenn die halt spielen, gibt es jemand, der auch auf der Bank, also oder quasi vom Seitenrand das auch steuert? Oder wie funktioniert das überhaupt?
Ja, ist schwierig. Das war schon die letzte Saison schwierig, dass man nicht so eine Person hatte, die wirklich alles im Auge hat, weil man halt so kleiner Verein ist, dass es nicht genügend Leute gibt. Jetzt am Samstag war es halt so, dass der Spielertrainer dann sich irgendwann selber ausgewechselt hat und dann die restlichen Auswechslungen vorgenommen hat. Aber ja, es sind halt einfach zu wenig Leute da. Also sowohl was Spielermaterial angeht, zumindest bei uns, als auch was die restliche Orga angeht, Game-Management-mäßig. Ne? Also ich war um 8.30 Uhr am Platz am Samstag. Wir haben Neuseeland gegen Springboks geschaut, live. Und dann musste halt noch das Gesamte, alles aufbauen. Und es fängt bei solchen Sachen an, wie irgendjemand hat dann nicht daran gedacht, die 20, 30 Wasserflaschen aufzufüllen. Das heißt, die Person, die sich eigentlich hätte warm machen sollen ab 14 Uhr als Ersatzspieler, der muss dann noch losrennen und die Wasserflaschen auffüllen, weil Ich weiß nicht, ob das, also es ist so viel Aufbauarbeit von schon die Linien am Platz machen. Das dauert halt schon 1, 2 Stunden mit 5, 6, 7 Leuten, ne? Muss halt wirklich, du musst halt jede einzelne Bierzeltgarnitur rausschleppen. Du musst dann, ich muss
Ja.
mich um Social Media nebenbei kümmern, dann musst du die Veocam noch anschalten. Das sind halt so eine Liste von 20, 30 Tasks, die halt, und ich glaube, das ist auch bei einigen anderen Vereinen so, jetzt vielleicht nicht bei den Top-Vereinen wie Frankfurt oder Neuenheim, dass du halt noch so viele helfende Hände brauchst. Und wenn du dann halt selber als Spieler anpacken musst, dann bist du auch nicht hundertprozentig beim Spiel dabei und auch nicht hundertprozentig beim Aufwärmen. Naja. Ja, ideal ist es nicht, aber was will man machen, ne?
Ja, ein Verein besteht auch aus ganz, ganz vielen Mitgliedern, natürlich Kindern, Erwachsenen, Omas und Opas, die alle so mit anpacken müssen. Das ist ja quasi egal, wie groß oder klein der Verein ist. Ist es oft, dass man auch auf jeden Fall Leuten quasi an dem Tag noch sucht oder wirklich Bier irgendwie oder Ausschank oder keine Ahnung oder
Ja.
Eintritt oder whatever das halt sei, gibt es immer so Tasks und wie du halt sagst, ja, Aufbau, Platzaufbau und solches.
Also,
Man will ja meiden, dass die Spieler das halt quasi alle machen, aber oft ist es dann auch, dass es dann auch so endet.
ich war gestern Abend bin ich noch zum Platz gefahren und habe abgewaschen. Also, weil halt am Samstagabend natürlich einige Leute sind länger geblieben. Man will natürlich auch noch das Clubhaus in Anführungszeichen oder wenn noch einigermaßen gutes Wetter ist, ne, dann sollen noch zumindest ein paar Leute bleiben dann noch da und es gibt hier noch eine Court Session und oder Boat Race und ein paar andere Sachen und die Leute bleiben am Platz, ist ja auch alles gut und schön. Dann können natürlich die Leute sind nicht mehr in der Lage unbedingt um 21, 22 Uhr alles abzuwaschen. Man hat auch nicht unbedingt fließend Wasser, man hat vielleicht auch kein warmes Wasser. Dann bleibt das Zeug, das ganze Grillzeug, die ganzen Bierkrüge, alles bleibt stehen. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe dann halt Samstag am Polnischen gemacht. Ich meine, mein Körper war komplett im Arsch. Und dann bin ich ja halt gestern Abend hingefahren, ne, und können mir am Montagabend auch was Besseres vorstellen, als unbedingt dann noch abzuwaschen. Aber ja, wenn du nicht genügend
Hast
Leute hast.
du aber als Fitnesseinheit gesehen und bist da hinten gefahren mit dem Fahrrad?
Ich bin natürlich hingefahren mit dem Fahrrad, aber ich bin der langsamste Fahrradfahrer der Welt. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich eine Fitnesseinheit war. Ja, aber ich will auch nicht so negativ daher kommen. Es ist halt so, wie es ist. Aber ich habe auch so ein bisschen. Also gestern Abend ist mir das Wort Mangelverwaltung so ein bisschen, das gab es glaube ich in der DDR, das Wort Mangelverwaltung, ne, dass man das wenige, was man hat, irgendwie verwaltet. Ja, puh, müssen wir nochmal wann anders drüber reden, ne?
Ja, am Wochenende ging es natürlich los mit der Bundesliga-Saison. Also RK, also unser Verein und dein alten Verein.
16-0 hinten, oder?
Hä?
Halbzeit?
Was?
16-0 hinten zur Halbzeit?
Und 24, 23 gewonnen am Ende. Habe jetzt das Spiel, es gibt es halt bei YouTube, könnt ihr halt mal gucken, habe ich auch gemacht. Also Wetter war gut, Platz ist super, also über den Sommer hat es auf jeden Fall mega gut erholt, hat es relativ viel gelitten, also mit dem Wetter, sehr trocken und so. Und genau, gute Bedingungen, ja, das hast du gesagt, lag auf jeden Fall einige Punkte hinten und hat das Spiel trotzdem gedreht. HLC sah sehr gut aus, was sie halt gemacht haben im Angriff phasenweise, also wie gesagt, wenn es euch interessiert, guckt es mal an bei YouTube. Genau. Und phasenweise dann bei uns auch teilweise gut aus, aber oft ist dann sehr individuelle Leute, die sich rausstechen könnte und vielleicht noch nicht so alle eingegroovt, quasi auf dem Level oder das ganze Konzept. Aber genau, so ein Spiel für sich zu entscheiden, ist trotzdem wahrscheinlich, Klopp hat immer gesagt, Mentality Monster, also wirklich mentale Stärke. Da bis zum Ende. Und ja, spannend, dass ich meine HRC-RK, das sind Paarungen, die wir auch letztes Jahr gesehen haben. Das ist halt in dem Sinne nichts Neues. Zumindest bei euch. Ihr habt ja einen neuen Gegner gehabt und auf jeden Fall wahrscheinlich mit Köln relativ starken Gegner gleich am Anfang. Mal sehen, wie die Rest der Saison läuft. Du hattest ja schon erwähnt mit Frankfurt und Hannover 78. Relativ deutlich auseinander natürlich. Ja, müssen wir noch mit unserer Zusammenfazit warten, wie quasi diese eingleisige Bundesliga oder dieses neue Konzept halt ankommt. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis alle Mannschaften zumindest sich dran gewohnt haben, an den weiten Auswärtsfahrten und so weiter und so fort. Aber ja, du hast dich ja mal wahrscheinlich der Punkt an sich mit angeschnitten. Und das ist halt das Ding damals wie jetzt, entweder wie die Bundesliga jetzt aufgebaut ist oder vorher. Wenn es eine Mannschaft gibt, die zum Beispiel mit ein, zwei herausragenden Spieler wirklich ja, dominieren können, ist es super schwierig. Ich weiß halt damals, du hast ja den Scrum hat erwähnt, ich weiß damals, dass wir im Gedränge nur nach hinten geschoben wurden und es lag nur an Lukas, der Nummer 8 gespielt hat. Hat er quasi bis vorne unter die ganzen Leuten gekrabbelt, um den Ball zu holen mit seinen langen Armen, irgendwie den Ball rauszuholen und immer in der Rückwärtsbewegung, also als Nummer 8. Stehst du auf in der Rückwärtsbewegung, alle kommen auf dich gleich, ist kein schönes Gefühl. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Realitätscheck. Werden wir halt sehen über die nächsten Wochen, wie die Mannschaften da, wie die Paarungen so ausgehen. Aber du hast es ja mit erwähnt, diese Klassenunterschied, ne? Also den gibt's, den gab es halt immer, egal wie die Bundesliga aufgeteilt ist. Und das ist quasi, um diese Lücke zu schließen, das ist die Frage, womit wir uns alle in Rugby Deutschland, wenn wir wollten, damit beschäftigen müssten. Wie schließen wir diese monströse Lücke zwischen den Leuten, die the haves und the have-nots, wahrscheinlich rich and poor, wahrscheinlich so ein Thema für die ganze Welt. Aber letzten Endes, wie schafft es für einen Verein, der auch sehr, sehr gutes Rugby spielen kann, mit guten Leuten auf den nächsten Levels kommen und vielleicht über die nächsten Jahren. Wir hatten ja hin und her geschickt, auch Mannschaften, die, also was ist die genaue Definition davon, Strafen zahlen müssten wegen nicht, wie ich sage mal, nicht Aufstellung von Teams oder so. Also was, ich weiß nicht genau. Also wenn du halt keine U16, U18 selber stellst, musstest du irgendwie eine bestimmte Geldstrafe zahlen, ne? Das war halt jetzt
Genau,
letztens.
also es ist so, dass du für die Lizenz in der Bundesliga, was natürlich die letzten Jahre nie so wirklich durchgesetzt wurde, du musst verpflichtende Jugendmannschaften haben. Da wurde immer wieder dran rumgedoktert. Es gab immer wieder neue Anträge beim DRT, diese Sachen enger zu halten, dass du halt wirklich als Verein eine U8, eine U10, eine U12, eine U14 hast. Jetzt wurde das noch ausgeweitet auf U15 weiblich, U18 weiblich, glaube ich, was aber schon Spielgemeinschaften gelten, glaube ich, mit, zumindest im Frauenbereich, auch schon dann als erfüllt. Ich meine, es ist an sich eine sehr gute Idee, ne? Wie soll Rugby in Deutschland weiter wachsen, wenn die führenden Vereine, und das sind ja die Vereine in der ersten, zweiten Bundesliga, die Speerspitze, muss man ja so wirklich sagen, wenn die sich nicht um die Jugendarbeit kümmern, dann wird der Sport immer noch mehr aussterben, also dann wird das Niveau noch niedriger. Und es gibt natürlich Vereine, die dann sagen, hey, wir sind so ein kleiner Verein, wir haben nur, keine Ahnung, 80 Mitglieder, 160 Mitglieder, wir können hier nicht, wir sind vielleicht auch nicht hier in München, wo die Leute, oder Frankfurt, wo die Leute sonst wo viel Geld verdienen, wir können hier nicht 280 € Mitgliedsbeitrag pro Jahr nehmen. Und wir können es uns nicht leisten, hier Jugendtrainer anzustellen oder sonst irgendwas. Und wir haben gar keine Ressourcen, um uns dazu zu kümmern, in die Schulen zu gehen oder genügend Training aufzuziehen. Und der Vorwurf ist dann halt, dass die Vereine dann sagen, hey, Rugby Deutschland, ihr wollt uns ja kaputt machen. Und Rugby Deutschland oder der RBA sagt dann, naja, ihr müsst euch, aber es muss ja irgendeinen Zwang geben, dass ihr euch darum kümmert, in eure Jugend zu investieren, anstatt jetzt vielleicht drei Spieler aus dem Ausland zu holen oder so und deren Wohnung zu bezahlen oder sonst irgendwie was. Das ist halt ein sehr zweischneidiges Schwert. Und ich weiß auch nicht, wie man das löst. Es wird da immer Leute geben, die sich wahrscheinlich beschweren, die damit nicht zufrieden sind. Bin überrascht. Wir haben ja die Tabelle gesehen, du hast sie mal geschickt, dass einige große Vereine, ich glaube, es war jetzt, was mir aufgefallen ist, Hannover 78, haben die Hälfte der Jugendmannschaften nicht besetzt oder so. Du hast ja dieses Excel-Ding geschickt. Also ich habe jetzt nicht die gesamte Tabelle gesehen, aber man will natürlich auch nicht diese Strafen aussprechen, was dann 900 €, 600 €, 1.800 €, 3.000 €, das ist ja eigentlich nicht viel Geld, aber für einige Vereine ist es dann doch viel Geld, die halt, wie gesagt, nicht so viele Mitglieder haben, ne? Also, aber was ist die Alternative, der Alternativvorschlag, dass die Leute freiwillig Jugendarbeit machen? Weiß ich nicht.
Großes Thema, werden wir heute nicht lösen, aber grundsätzlich ja ein bisschen ernüchternd, wenn man halt sieht, welche Vereine, wie du ja gesagt hast, welche großen in Anführungszeichen Vereine da auch vielleicht nicht so für, also zukunftsträchtig sind. Let's see.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Anderen Themen in Rugby auf jeden Fall. Irland hat leider sehr deutlich verloren gegen Neuseeland.
Smack in the ass!
Aber war ein krasses Spiel auf jeden Fall und Irland hatte sehr viele Gelegenheiten, kam einfach gar nichts zu punkten. Neuseeland hat so aus den Chancen knallhart irgendwie gepunktet. Macht dann wahrscheinlich die Vorbereitung auf Neuseeland, Südafrika und Irland, Frankreich dann sehr spannend. Sonst irgendwie vielleicht aus der USA-Australien-Gruppe. USA steigt halt aus, womit einige vielleicht nicht mitgerechnet haben. Punktedifferenz hat letzten Endes hat es da entschieden.
Ich habe jetzt, weil die Gruppenspiele alle sich nicht mehr so vielversprechend angehört haben, wie du sagst, von Irland, Neuseeland hat man da vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber ich habe da jetzt nicht so viel verfolgt, freue mich aber nichtsdestotrotz auf die Spiele, die jetzt anstehen und kommen.
Ja, läuft halt gut, auf jeden Fall wird halt ab jetzt auch in Knockout-Spielen halt größeren Stadien, also Bristol kommt halt noch ran. Also das war auf jeden Fall noch ein breiteres Publikum, natürlich Finals in Twickenham und so haben wir gesehen. Du hattest ja mal auch mit erwähnt, Top Gar Torres hat angefangen. O'Gara wahrscheinlich nicht so glücklich, hat verloren. Wahrscheinlich nicht so happy danach. Was gab es noch zu berichten? Ich hatte eben gelesen, Christian Wade, der hatte kurz einen Abstecher in Rugby League gemacht, wird zurückkommen nach Newcastle, um noch mehr Versuche zu legen, hoffentlich. Und dann auf jeden Fall mit Rekord allein halten. Genau, was gibt es noch aus der Rugby-Welt? Also, wir haben ja gesehen, Australien hat in der 80. Plus-Minute quasi das Spiel gedreht, gewonnen gegen Argentinien, ziemlich spannendes Spiel. Neuseeland, ja. Südafrika war, also was ich gesehen habe, fand ich nicht so spannend, das Spiel. Nee. Sehr eng, sehr viel gekickt. Weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Ich habe Neuseeland, Südafrika live geschaut, wie gesagt, am Platz um ab 9.05 Uhr morgens am Samstag. War vielleicht auch ein bisschen abgelenkt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die ersten 60 Minuten ein Rugby-Feuerwerk waren und auch den Bedingungen natürlich geschuldet. Es hat, glaube ich, richtig stark geregnet teilweise. Es war sehr slippery, sehr glitschig. Das hat man auch beim ersten Versuch in der zweiten Minute gesehen, als der Winger einfach unter Willy Leroux durchgerutscht ist. Ja, wenn du halt 14-3 zurückliegst als Springboks durch zwei relativ, also einmal der Versuch vom Winger und dann der Versuch von Will Jordan, der einfach mehr oder weniger durch die Mitte da durchläuft. Wenn du dann 14-3, 3-14 hinten liegst, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig bei solchen Bedingungen das Ding noch zu drehen. Und ich glaube, erst in den letzten 60 Minuten, ich will es gar nicht sagen, aber haben sich die Springboks wahrscheinlich ihrer alten Stärke besonnen und sind ein bisschen auf das Power Game wieder umgeswitcht. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich einige Springbok-Fans, die sagen, dass man ein bisschen die Identität verloren hat und dass man back to the roots muss. Andererseits muss man sich auch weiterentwickeln. Die Diskussion auch um Spieleralter, ich glaube 32 war das Durchschnittsalter am Samstag. Was will man im nächsten, man will wahrscheinlich das Triple erreichen, dreimal hintereinander Weltmeisterschaft gewinnen, aber ob das wirklich, weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. So viel Zeit ist auch gar nicht mehr bis 2027, muss man auch schon wieder sagen. So viele Testmatches gibt es gar nicht. Also wie gesagt, das Spiel fand ich, ist dem Hype nicht gerecht geworden. Alle haben mir gesagt, 30 Jahre Eden Park, bla bla bla. Hatte ich aber auch fast schon so erwartet, als ich das Wetter gesehen habe. Und oftmals ist es ja leider so, dass einige Spiele nicht dem Hype entsprechen. Aber Australien in Townsville, in Queensland. Townsville fällt mir eigentlich immer sofort NRL ein und Cowboys und Jonathan Thurston. Ja, das Stadion war, glaube ich, ultra heiß. Also die Leute sahen in der 70., 75. Minute absolut gassed aus, wie man sagt. Also die Spieler auf dem Platz. Ich hatte das Gefühl, die Haupttribüne war nicht unbedingt ausverkauft. Ja, aber hast du das Spiel gesehen? Oder einige Ausschnitte vom Spiel gesehen?
Zusammen, also eine längere Zusammenfassung habe ich gesehen. Und sieht so grundsätzlich so aus, dass Schmidt das Team so an sich sehr gut zusammengestellt hat. Und die haben so zumindest meines Erachtens so eine Identität und Zusammenhalt gefunden, was vielleicht so fehlt von dem, was ich jetzt im Spiel gesehen habe. Wäre so irgendwie so von Minute 1 an irgendwie zum kompletten Plan zu haben. Am Ende, glaube ich, also vielleicht habe ich das einfach so nur so ein bisschen im Nachgang, also mit dem Highlights, das gesamte Spiel nicht gesehen. Am Ende sind so einige Stars, die das quasi so für sich entscheiden könnten. Und ja, die haben so einige Leute, die das Spiel für sich entscheiden können, aber noch nicht dieses gesamte Stärke, was man eigentlich vielleicht auch noch von Schmidt erwarten würde. Und wo ich halt so ein bisschen Angst habe, wenn ich das auf so längere Sicht schaue, ist, Schmidt ist ja jetzt am Ende des Jahres dann raus. Und alles, was er aufgebaut hat, wird quasi da noch angesetzt und erweitert oder wird quasi, muss man sich neu erfinden. Das ist halt quasi auch noch nicht, wo ich sicher bin.
Naja, wird es erweitert? Das ist die Frage. Ich weiß gar nicht. Les Kiss von den Queensland Reds, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung der wirklich jetzt hatte im internationalen Umfeld als Head Coach. Ich meine, der war auch schon mal in England drüben oder in Europa, aber größtenteils, glaube ich, Clubmannschaften. Und schau dir mal Joe Schmidt an, wo der halt überall war. Also in Irland Head Coach bei den All Blacks ein Jahr, Assistant Coach, hat auch wahrscheinlich gut Old Fozzie geholfen, noch länger im Sattel zu sitzen. Attention to Detail, wir reden immer wieder drüber. Ja, das, wenn man da, also ich glaube, Joe Schmidt war richtig sauer am Samstag, auf emotionaler Ebene, ja, gewonnen, 85., 86. Minute, super. Ich habe mich für Australien gefreut, ein bisschen Glück auch, das, was ihnen wahrscheinlich die letzten Jahre verwehrt worden ist. Aber die Versuche, die sie kassiert haben, also zweimal Scrum auf der 10-Meter-Linie in Argentiniens Hälfte, beide Male, ich glaube, die Argentinier sind auf beiden Seiten, haben Versuche gelegt, ohne dass es überhaupt einen Ruck gab oder so. Also Verteidigungsleistung, sehr fraglich. Und Taniele Tupou, ich weiß jetzt mittlerweile, also ich kann mir jetzt denken, warum Joe Schmidt ihn nicht favorisiert hat in einigen Spielen, weil er halt in den ersten 11 Minuten 2 No-Arms-Tackle-Penalty weggegeben hat, einmal richtig schlecht gepasst hat und die vierte Aktion war, es war noch irgendwas in den ersten 15 Minuten, wurde der halt bei dem Niveau Top 10, Top 6, Top 7 Mannschaften in der Welt, sagst du, das darf halt eigentlich nicht passieren, ne? Ich glaube, einige andere wirkliche individuelle Fehler, Am Ende hat die Mannschaft verloren, die am Ende, also Argentinien war einfach hektischer, hat irgendwie ein, zwei, drei, vier Mal individuelle dumme Aktionen den Ball nochmal weggeworfen, nochmal wollte man den Offload-Pass wegbekommen. Das hätte man sauberer runterspielen müssen. Dann hätte da, glaube ich, Argentinien das Ding nach Hause gefahren. Also schade, weil ich glaube, Argentinien ist auch viel disziplinierter, zeigt viel mehr Struktur im Angriff und hat auch eine bessere Bank mittlerweile. Also die Leute, die reingekommen sind, waren auch nicht schlecht. Und wie gesagt, ist hier die Penalty-Maschine. Ich weiß nicht mehr, wie der 2-3-Stürmer hieß. Der ist, glaube ich, nicht mehr da. Pablo Matera sieht auch super aus, sieht super fit aus. Die haben schon eine richtig gute Mannschaft beisammen. Aber wie
Ja.
gesagt, insbesondere der eine Winger, ich glaube mit der 14. Also ein, zwei Sachen, wo ich mir dachte, nee, bitte nicht. Aber es ist schon mal zumindest, es ist viel besser, es ist alles näher dran. Alle haben einmal gewonnen, einmal verloren, glaube ich, bisher. Beziehungsweise, nee, die Runde davor.
Ja, da so näher dran, also competitive auf jeden Fall. Ich glaube, so zum einen, Australien verkauft sich sehr gut, Argentinien ist so ein bisschen Hit and Miss manchmal. Südafrika versucht sich irgendwie entweder neu zu positionieren und dann doch zurück aufs Alter zu gehen. Aber wo deren große Herausforderung ist, ist tatsächlich quasi den Kader. Also manchmal sehe ich Leute, die da spielen und denke, boah, ich weiß nicht, die spielen halt noch. Und also ich meine, es halt nicht böse oder so. Aber Reinach zum Beispiel weiß ja halt nicht, das ist halt einfach gute Spieler, ist sehr gute Spieler, aber irgendwie, wo geht's halt weiter? Und haben die da nicht noch Leute und was kommt jetzt danach? Und Rasi hat mit ganz vielen Leuten probiert. Und jetzt zum Wochenende hat die ganz dann alle rausgeschmissen, Leute, Creel und so als Kapitän und dann doch nicht und so ganz viele Sachen. Also vielleicht, ne? Also er hat ganz viel Goodwill natürlich, Rasi, aber vielleicht ist es irgendwo so ein Punkt, wo er selber so erreicht, wo er denkt hat, boah, ich kann die Mannschaft halt nicht weiterbringen und vielleicht ist es doch dann okay für ihn. Also ich weiß nicht, schon lange im Amt, also relativ sehr erfolgreich natürlich. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht überlegt er sich, vielleicht ist es so ein End of an Era so mit den Leuten. Und ich weiß halt nicht, ob da was als nächste Generation so durchkommt oder. Ja, weil manchmal hält er fest an den alten Leuten und dann schmeißt er die dann alle raus und das ist irgendwie so Mixed Messages von ihnen und bei Neuseeland auch ähnlich. Keine Ahnung, zeitweise Persona non grata mit Beauden Barrett und jetzt doch wieder da und Mackenzie und kommt Mwanga zurück und all diesen Themen. Ist es okay jetzt, weil wie du gesagt hast, bis 27 ist noch 2 Jahren, also ist noch Zeit, wenn das quasi deren Ziel ist, ne, anzusetzen. Aber wir wissen oder wir können noch nicht so ahnen, was ist quasi das Spielkonzept, wie wollen die jetzt spielen, welche Spieler sind wirklich Kernleute, also mit Sevilla, Ali Sevilla zum Beispiel oder Jordi Bayard und solche setzt man halt drauf und drumherum, wen haben wir noch und es gibt sehr viele exciting Leute in Super Rugby, aber diesen Sprung von Super Rugby zu Nationalmannschaft und wirklich dann Top-Spiele, das ist schon groß und du hast ja vorhin erwähnt bei Australien und teilweise auch Argentinien, dieses, ne, sagen wir immer wieder, dieses Defense-Optional-Thema, also manchmal reicht das aus in Premiership-Rugby oder Super-Rugby oder keine Ahnung, Top-14, irgendwie auf dem Level zu sein und dann diesen paar Prozent mehr, das machen hat so manche Leute nicht und momentan sehe ich bei Südafrika und Neuseeland, dass sie sehr viele Leute probieren, sehr viele Strukturen umändern. Weiß nicht, ob die dann schlauer werden und ob die dann Revert the Type, also bei Südafrika, machen werden.
Ja, stimme ich sogar zu, leider, ne? Mag ich nicht, dir zuzustimmen, aber du hast auch bei den All Blacks recht, dass Razor Robinson hält an Scott Barrett als Kapitän fest. Einige würde sagen, er ist der viertbeste Lock in Neuseeland in der Pecking Order und eigentlich ist vielleicht der richtige Kapitän Ardie Sevier in seinem 100. Spiel, der auch den kritischen Turnover da in den letzten Minuten gewonnen hat. Ja, interessante Zeit, ne? Also es Ich bin gespannt. Wenn wir jetzt schon eine kleine Preview auf das kommende Wochenende machen, das ist die vierte Runde der Rugby Championship. Sind dieselben Paarungen, dieselben Heimteams. Ich traue Südafrika zu, dass sie in Wellington gewinnen. Ich traue auch Argentinien zu, dass sie im ausverkauften Stadion in Sydney gewinnen. Je nachdem auch, wie die Wetterbedingungen sind. Aber ja, es bleibt spannend, wie sich die Teams positionieren. Danach eigentlich der wirkliche, mal gucken, 27. September, All Blacks gegen Australien wieder in Eden Park. Ob da Australien wirklich eine richtige Klatsche bekommt oder irgendwie so 4 bis 7 Punkte mithalten kann beim Endergebnis. Ja. Oh. Chile, Kanada, USA, Tonga, Samoa. Da sind wir durch mit Rugby Championship.
Ja, Kanada hat sich qualifiziert für die WM in Australien.
Glückwunsch, ja. Tonga auch. Samoa muss ins Fifth Place Playoff-Spiel gegen die USA. Der Sieger qualifiziert sich direkt davon. Ich glaube, das Spiel wird in den USA ausgetragen. Der Verlierer spielt dann jetzt gegen Chile, die überraschenderweise in Uruguay gewonnen haben, aber das Hinspiel höher verloren haben. Ja, die
Uruguay ist
letzten.
dann qualifiziert, dann ja.
Genau, die letzten Minuten von dem Spiel in Uruguay waren sehr hektisch, aber Uruguay hat es geschafft, sich direkt zu qualifizieren als Südamerika 2 bzw. 1, also wenn man Argentinien als gesetzt ansieht. Ja, wie gesagt, Chile, vielleicht kommt es dann, ich weiß nicht, USA, Samoa, schwierig vorherzusagen, was für Spieler Samoa haben wird. Ich glaube, für die ist es echt tough, wenn die Hälfte deiner Mannschaft irgendwie über alle Welt verteilt spielt und du dann irgendwie im September, wenn schon in Frankreich und England die Ligen losgehen, wenn du dann Spieler brauchst, irgendwie um in den USA gegen die USA zu spielen, wird man dann sehen. Genau, also der Fünftplatzierte von diesem Pacific Nations Cup qualifiziert sich direkt. Sechstplatzierte spielt gegen Chile. Verlierer davor, Gewinner aus 7 Quali-Spiel qualifiziert sich direkt. Verlierer geht in das Rapid Charge Turnier. Ja, es bleibt spannend, was im November stattfinden wird. Ich hoffe, das wird übertragen auf jeden Fall. Ja, Chile, Uruguay.
Was ist bei euch am Wochenende? Habt ihr ein Spiel und gegen wen?
Auswärts in
Ja.
Neckarsulm, das wird auch sehr hart. Es wird jetzt auch schwierig. Ach, das wollte ich vorhin nur sagen, ne? Also Köln ist zu uns mit 17 Leuten gekommen. In der anderen zweiten Bundesliga Süd. Heusenstamm ist nach Wavre-d'Ange in Luxemburg gefahren, glaube ich, auch nur mit 16 oder 17 Leuten. Also du siehst halt schon gut, es ist vielleicht noch ein paar Verletzungen, ein paar Leute sind noch in den Ferien oder sonst was. Aber ja, ne, welche Mannschaft wird auswärts wirklich genügend Leute mitbringen können über eine gesamte Saison, um da kompetitiv mitspielen zu können? Das wird noch sehr interessant, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga. Ja, wie gesagt, auswärts in Neckarsulm, ich muss schauen, also ich war jetzt 2 Tage nicht bewegungsfähig, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich heute Abend wirklich zum Training gehen kann oder sollte. Mal schauen.
Zumindest hin und die Leute anfeuern und ein bisschen abwaschen.
Okay. Danke nochmal.
So, das war's für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich in alter Frische nächste Woche mit viel News aus der Rugby-Welt. Aber bis dahin wünschen wir euch noch viel Spaß und bis bald wieder bei Vorpass.
Popas.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.